Prolog. Der Louvre, Paris, 22.46 Uhr. In der Grand Galerie stürzte der Museumsdirektor Jacques Saunière zu einem Caravaggio und hängte sich mit seinem ganzen Gewicht an den schweren Goldrahmen, bis sich das Gemälde aus dem 17. Jahrhundert von seiner Aufhängung löste. Augenblicke später fuhr ganz in der Nähe das stählerne Sicherheitsgitter herunter, in der Ferne schrillte eine Alarmglocke. Saunière rang nach Atem. »Wenigstens bist du noch am Leben.« »Bleiben Sie, wo Sie sind.« Die Stimme war erschreckend nah. Der Direktor drehte langsam den Kopf. Keine 5 Meter entfernt spähte sein Angreifer durch die Gitterstäbe zu ihm. Ein Hühne mit gespenstisch blasser Haut, schütterem weißen Haar, rosa Augen und dunkelroten Pupillen. Der Albino richtete seine Pistole durch die Gitterstäbe auf den Direktor. »Sagen Sie mir endlich, wo es ist.«
»Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nicht weiß, wovon Sie reden«, stieß der Direktor hilflos hervor.
»Sie lügen. Sie und Ihre Bruderschaft besitzen etwas, das Ihnen nicht gehört.« Dem Direktor brach der Schweiß aus. Wie kann der Mann das wissen? »Heute Nacht werden die Warenwächter wieder ihr Amt übernehmen.« Der Albino legte auf Saunière an. »Lohnt es sich denn, für dieses Geheimnis zu sterben?«
Saunière hob abwehrend die Hände. »Warten Sie, ich werde Ihnen verraten, was Sie wissen wollen.«
Das Lügenkonstrukt, das der Direktor nun ausbreitete, hatte er immer wieder eingeübt und jedes Mal gebetet, nie Gebrauch davon machen zu müssen. Der Mann quittierte die Geschichte mit einem zufriedenen Lächeln. »Genau das haben die anderen mir auch erzählt.« Saunière zuckte zusammen. »Die anderen?« »Ich habe sie alle aufgespürt«, sagte der Fremde. »Alle drei.« Unmöglich. Die wahre Identität des Museumsdirektors und seiner Dreisäneschalle wurde nicht weniger streng geheim gehalten als das uralte Geheimnis, das sie hüteten. In Befolgung des Protokolls hatten diese Seneschalle vor ihrem gewaltsamen Tod die gleiche Lüge aufgetischt. »Jetzt, da alle tot sind, werde ich als Einziger die Wahrheit kennen«, sagte der Albino. »Die Wahrheit«, schlagartig begriff der Direktor, »wenn du stirbst, ist sie für immer verloren.« Instinktiv versuchte er, sich in Sicherheit zu bringen. Die Waffe dröhnte, Saunière spürte eine sengende Hitze in der Magengegend, er fiel auf die Knie. Der Hühne warf einen Blick auf die Magengegend seines Opfers. Auch Saunière schaute an sich herunter. Eine Handbreit unter dem Brustbein hatte das Projektil ein Loch in seine blütenweiße Hemdbrust gestanzt. Der Magen. Aus seiner Zeit als Soldat wusste er, dass er noch 15 Minuten zu leben hatte. »Meine Arbeit hier ist getan«, sagte der Albino. Dann war er verschwunden. Jacques Saunière saß in der Falle. Es war unmöglich, das Gitter innerhalb der nächsten 20 Minuten zu öffnen. Bis jemand hereinkommen konnte, war er längst tot.
»Du darfst nicht zulassen, dass das Geheimnis verloren geht.«
Er mobilisierte das letzte bisschen Kraft, das ihm blieb, um aufzustehen. Währenddessen hielt er sich das Bild seiner ermordeten Mitbrüder vor Augen. Er dachte an die vielen Generationen, die ihnen vorangegangen waren, und an die ihnen anvertraute Sendung. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen war Jacques Saunière zum letzten Wahrer eines der mächtigsten Geheimnisse geworden, die es je gegeben hat. Und es gab nur einen Menschen auf der Welt, an den er die Fackel weiterreichen konnte. Ein Telefon klingelte schrill. Im Dunkeln tastete Robert Langdon nach dem Schalter der Nachttischlampe. Das Licht flammte auf, blinzelnd ließ er den Blick durch das herrschaftliche Schlafzimmer schweifen.
»Wo bist du?«
Am Bettpfosten hing ein Bademantel mit der Aufschrift »Hotel Ritz, Paris«. Er hob den Hörer ab. »Hallo?« »Monsieur Langdon«, sagte eine männliche Stimme, »ich habe Sie hoffentlich nicht geweckt.« Langdon schaute benommen auf die Uhr neben dem Bett, 32 Minuten nach 12. Er hatte erst 1 Stunde geschlafen.
Hier ist die Rezeption. Ich bedauere die Störung, Monsieur, aber Sie haben Besuch. Der Herr sagt, es sei dringend.
Langdon war immer noch nicht richtig wach.
Besuch?
Sein Blick fiel auf ein zerknittertes Blatt Papier mit einer Programmankündigung auf dem Nachttisch. Die amerikanische Universität in Paris lädt ein zu einem Vortragsabend mit Professor Robert Langdon, Dozent für religiöse Symbolologie an der Harvard-Universität. Langdon stöhnte. Sein heutiger Dia-Vortrag über heidnisches Symbolgut in den Steinmetzarbeiten der Kathedrale von Chartres war ein paar konservativen Geistern offenbar gegen den Strich gegangen. Vermutlich hatten sie ihn ausfindig gemacht.
Tut mir leid, sagte Langdon. Ich bin todmüde.
Gewiss, Monsieur, sagte der Mann am Empfang. Aber der Besucher befindet sich bereits auf dem Weg zu Ihrem Zimmer.
Beinahe im gleichen Augenblick pochte es an Langdons Tür. Langdon rutschte aus dem Bett und warf sich den Hotelbademantel über.
Wer ist da? Monsieur Langdon, ich muss mit Ihnen reden. Ich bin Leutnant Jérôme Collet, Direction Centrale Police Judiciaire.
Die Staatspolizei? Was konnte das DCPJ, das in etwa dem amerikanischen FBI entsprach, um diese Uhrzeit von ihm wollen? Langdon öffnete die Tür einen Spalt. Er sah einen hageren Mann in einer blauen Uniform.
Worum geht es?
Mein Kapitän wünscht, Ihren fachlichen Rat einzuholen.
Jetzt? Es ist schon nach Mitternacht.
Bin ich recht informiert, dass Sie mit dem Direktor des Louvre heute Abend eine Verabredung hatten?
Langdon fühlte sich plötzlich unbehaglich. Er war nach dem Vortrag mit Jacques Saunier auf einen Drink verabredet gewesen, doch der war nicht erschienen.
Ja, das stimmt. Woher wissen Sie das?
Wir haben Ihren Namen in seinem Terminkalender gefunden.
Ist ihm etwas zugestoßen?
Mit einem Seufzer schob der Beamte ein Foto durch den Türspalt.
Dieses Bild wurde vor knapp einer Stunde aufgenommen, im Louvre.
Langdon betrachtete das bizarre Foto. Sein anfänglicher Schock wich einem aufwallenden Zorn.
Wer ist zu so einer Scheußlichkeit fähig?
Wir haben gehofft, Sie könnten uns bei der Beantwortung dieser Frage helfen, zumal Sie sich mit Symbolen bestens auskennen.
Dieses Symbol hier und die Haltung der Leiche, diese merkwürdige Verrenkung, vollendete der Beamte den Satz.
Langdon nickte und hob den Blick.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand einem anderen Menschen sowas antun kann.
Der Beamte schaute Langdon finster an.
Monsieur Langdon, Sie haben nicht verstanden, was Sie hier sehen.
Er deutete auf das Foto. Ist das Werk von Monsieur Saunier selbst. Knapp 2 Kilometer entfernt humpelte der riesenhafte Albino mit Namen Silas durch die Eingangstür eines luxuriösen Sandsteingebäudes in der Rue La Bruyère. Die Stachel des Bußgürtels, den er um den Oberschenkel trug, bohrten sich in sein Fleisch, doch seine Seele jubelte, weil er dem Herrn dienen durfte. Leise stieg Silas die Treppe hinauf und betrat sein spartanisch eingerichtetes Zimmer. Er war diese Woche hier zu Gast, doch in New York hatte er mit Freuden in einer ähnlichen Unterkunft gehaust. Der Herr hat dir Unterschlupf gewährt und deinem Leben einen Sinn gegeben. Heute Nacht konnte Silas endlich damit beginnen, seine Schuld abzutragen. In der untersten Schublade seiner Kommode fand er das Handy und wählte die Nummer.
Ja, meldete sich eine männliche Stimme.
Verehrter Lehrer, ich bin wieder zurück.
Reden Sie, Silas.
Sie sind alle 4 beseitigt, die 3 Seneschalle und der Großmeister.
Dann haben Sie die Information bekommen?
Ja, alle 4 haben mir die Existenz des legendären Clé de Voûte bestätigt.
Silas spürte förmlich die Erregung des Lehrers.
Der Schlussstein.
Nach der Überlieferung hatte die Bruderschaft eine Art steinerne Landkarte geschaffen, einen Clé de Voûte, einen Wegweiser zum größten Geheimnis der Bruderschaft, ein Geheimnis von solcher Brisanz, dass die Bruderschaft überhaupt nur zu seinem Schutz existierte. Wenn wir uns in den Besitz dieses Steins gebracht haben, sagte der Lehrer, brauchen wir nur noch den letzten Schritt zu tun. Wir sind dem näher, als Sie denken. Der Stein liegt hier in Paris. In Paris? Silas berichtete dem Lehrer, wie alle vier Opfer vor ihrem Tod das Geheimnis ausgeplaudert hatten, um ihr gottloses Leben zu retten. Alle hatten Silas das Gleiche erzählt, dass der Stein in einer alten Pariser Kirche versteckt sei, der Église de Saint-Sulpice. Der Lehrer schwieg einen Moment lang. »Sie haben Gott einen großen Dienst erwiesen«, sagte er schließlich. »Wir haben Jahrhunderte auf diesen Augenblick gewartet. Sie müssen mir sofort den Stein herbeischaffen, noch heute Nacht. Sie wissen, was auf dem Spiel steht.«